Ihr lieben, geliebten Menschen, ihr Reichen und Armen, Beschenkten und Schenkenden, es geht heute ums Geben. Und wir haben gerade gesungen, mach unsere Ohren frei. Vielleicht ist das der Fall, dass jetzt eure Ohren besonders geöffnet sind. Auf jeden Fall hattet ihr schon die Gelegenheit, euch zu erleichtern, weil die Kollekte ist ja schon mal einmal durchgegangen. Das mag ja vielleicht manche befremden, dass bei uns, bevor man irgendwas geboten kriegt, man schon mit einem Kollektenkorb konfrontiert wird. Aber vielleicht ist das in der Reihenfolge ganz richtig so. Man zahlt ja nicht für etwas, was man hinterher mitnimmt oder je nachdem, wie es war, sondern die beiden Dinge verhalten sich ja ganz anders. Nun ist es so, dass wir in jedem Gottesdienst, ich glaube mit ganz wenigen Ausnahmen, Karfreitag war so eine Kollekte sammeln. Und wir haben dann so diese, ich gucke mal bei der Gelegenheit so ein bisschen rein. Ja, es klimpert, es raschelt. Da ist noch irgendwas drin. Oh. Das macht man eigentlich nicht, ich weiß. Wir sammeln in der Regel diskret. Und man guckt auch nicht, was der andere so reinlegt. Oder ob es knistert oder raschelt. Oder es gibt auch so Kollekten-Origami. Kennt ihr das? Ein Geldschein so lange zu verfalten, bis man nicht mehr sieht, welche Farbe der hat. Und dann schiebt man den so unauffällig rein, damit man es nicht irgendwie nicht so sieht. Das Geben ist auch in unserem Gottesdienst eine diskrete Sache. Man will sich nicht zur Schau stellen, man will den anderen auch nicht bloßstellen, man guckt sich gegenseitig nicht auf die Finger. Das machen wir nicht. Man opfert dezent, diskret und sich gegenseitig auf die Finger zu gucken, das ist eher ein schlechtes Benehmen. Und es würde manche vielleicht beschämen, wenn man da genau hingucken würde und für andere wäre es auch nicht gut, wenn man sehen würde, was jeder reintut. Es hat auch seine gute Ordnung, dass wir das voneinander nicht wissen. Nun ist es so, dass Jesus sich so überhaupt nicht verhalten hat, im Gegenteil. Der Text, auf den wir gleich schauen wollen, erzählt genau das Gegenteil davon. Jesus guckt nicht nur selbst den Leuten auf die Finger in dem Moment, wo sie im Tempel was opfern, sondern er lädt sogar seine Jünger dazu ein. Man platziert sich so, dass man das ganze Geschehen beobachten kann und dann gucken sie da drauf. Im Evangelium nach Markus ist das wie folgt beschrieben im 12. Kapitel. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele reiche Menschen legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie haben alle nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Diese kleine Begebenheit, die Markus erzählt, steht eigentlich für sich. Und Jesus muss auch seine Aussage, dass die Frau viel mehr gegeben hat als alle anderen, den Jüngern gar nicht weiter erklären. Jesus tut etwas, was man gemeinhin nicht tut. Er beobachtet die Menschen beim Spenden. Und wie gesagt, er tut es nicht unauffällig und diskret, sondern ganz auffällig und für alle sichtbar. Er setzt sich dem Opferkasten hin so gegenüber, dass jeder auch weiß, er wird jetzt beobachtet bei dem, was er da hineintut. Jesus und seine Jünger sind bei ihm. Jeder, der kommt, der also was spendet, bevor er in den Tempel geht, der wird gesehen. Unangenehm. Oder vielleicht gerade gut. Unangenehm bestimmt für manche Menschen, die lieber vielleicht mehr hineingelegt hätten, aber nicht konnten. Ich stelle mir vor, wie Menschen auf so eine Beobachtungssituation reagieren. Vielleicht kann man sich ja auch so stellen, dass man kann sich ja so stellen, dass Jesus das gar nicht unbedingt sehen muss oder zumindest nicht die Jünger. Vielleicht gab es aber auch Leute, für die diese Situation ganz angenehm war. Man musste also nicht großartig davon reden und wusste trotzdem, man wird auch mit seiner Großzügigkeit wahrgenommen. Etwas, worüber man nicht spricht, wird trotzdem gesehen. Und dann kann man eine große Spende in den Kasten legen. Und Markus erzählt ja auch, dass viele das getan haben. Und vielleicht, man weiß es nicht, sind an diesem Tag der besonderen Umstände halber besonders große Geldmengen da im Kasten gelandet und die Spenden besonders üppig ausgefallen. Wer weiß. Aber so werden die Reicheren beobachtet, genauso wie die Armen. Und dann kommt diese Frau, von der es heißt, sie wäre arm und sie wäre eine Witwe. Man könnte sich fragen, woher das bekannt ist, aber wir wissen ja, dass Jesus die Menschen kennt und sieht, und abgesehen davon war sie vielleicht auch bekannt. Und vielleicht sah man ihr ihren Stand und ihre Armut auch an. Was aber keiner wissen konnte und was nur Jesus wusste, ist, dass was sie da gab, alles war. Dass es wenig war, konnte jeder sehen, aber dass es alles war, was sie hatte, konnte keiner sehen. Sie kommt und legt 2 Pfennige ein, 2 ganz winzige Geldstücke. Heute würde man sagen, vielleicht Centstücken dieser Art, von dem man eigentlich denkt, das ist so ein überflüssiges Kleingeld, das stört nur, im Grunde könnte man das abschaffen. So 1-Cent-Stücke. Ich weiß nicht, 1-Cent-Stücke in der Kollekte ist vielleicht eher lästig, weil hat man viel zu zählen und am Ende ist es nichts viel wert. Peanuts. Also nichts. Aber sie legt es hinein. Das Opfern war in der Zeit Jesu im Zusammenhang mit dem Tempelbesuch sehr wichtig. Das Opfern bedeutete, ich gebe Gott etwas von mir selbst und ich gebe ihm etwas, was mir selbst etwas wert ist. Das Alte Testament kennt ganz verschiedene Arten des Opferns. Zum Beispiel Brandopfer, bei dem, wer es sich leisten konnte, ein ganzes Tier erwarb und das dann auf dem Altar verbrennen ließ. Oder Schlachtopfer, bei dem eben nur Teile von Tieren geopfert wurden, andere wurden dann bei einem Mahlopfer verzehrt. Und viele dieser Opfer hatten einen bestimmten Zweck, also verbunden mit einer bestimmten Bitte, hatten eine bestimmte Absicht. Es gab den Dank, den man so Gott ausdrücken wollte. Es gab Sühneopfer, eine Art Wiedergutmachung. Ich bezahle etwas oder ich gebe etwas hin als Gutmachung oder als Willensbezeugung, dass ich meine Sünden bereinigen will. Auch um sich selbst zu reinigen, opferte man, also dass man kultisch wieder in einen Zustand kam, in dem man als rein galt. Also ganz verschiedene Dinge im Leben brachten mit sich, dass man Gott etwas opferte. Und auch dieses Almosengeben war ja, obwohl das Geld am Ende den armen Leuten zugute kam, ein Opfer an Gott. Und bei diesem Opfer sollte auch zum Ausdruck gebracht werden, die Gemeinschaft mit Gott. Es war auch eine Frage des Verhältnisses zwischen dem Mensch und Gott, was man da gab. Zur Hingabe an Gott, zur Anbetung Gottes gehörte also auch, dass man etwas gab. Und die hohe Beträge in den Kasten einlegten, taten damit tatsächlich etwas Gutes. Weil die armen Menschen waren angewiesen darauf, dass sie aus diesen Almosenmitteln auch etwas bekamen. Die guten Gaben waren wichtig, auch die reichlichen Gaben waren wichtig. Und es war wichtig, dass es Menschen gab, die so, nach der damaligen Auffassung von Gott, so gesegnet waren und materiell ausgestattet, dass sie eben etwas geben konnten. Und dass sie es aus ihrem Überfluss gaben, macht die Sache ja nicht weniger wichtig und weniger gut. Sie hatten es eben, aber sie gaben es auch. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die vielleicht sonst den Leuten gar nicht so immer im Einzelnen auf die Finger guckten, ganz erstaunt waren, was da so zusammenkam. Die Jünger waren ja meistenteils nicht besonders begütete Leute und dieser Umgang mit Geld war ihnen vielleicht gar nicht so vertraut, dass Leute so viel Geld hatten und auch geben konnten. Diesmal sah man ja genau hin, da konnte man das auch mal sehen. Das Opfer der armen Witwe hingegen fällt gar nicht weiter auf. Der Text erzählt, dass Jesus seinen Jünger aufmerksam machen muss. Er ruft sie und sagt, hier, schaut auch dahin, was diese Frau gibt. Und dann erklärt er ihnen und muss er ihnen erklären, weil das sieht man dieser Frau und dem Opfer nicht an, dass das Wenige, was sie da gibt, für sie alles ist. Alles, was sie besitzt, hat sie mitgebracht, als sie in den Tempel kommt, um Gott anzubeten, und sie gibt ihm alles. Sie vertraut ihm alles an. Es ist, auch wenn es verschwindend klein ist, ihre Existenzgrundlage. Dass die Frau eine Witwe ist, ist ja wichtig zu erwähnen, weil Witwen waren in keiner Weise irgendwie abgesichert, es sei denn, man hatte dann noch Familie im Hintergrund oder irgendeine Art von Gemeinschaft, die sich für so einen Menschen verantwortlich fühlte. Ansonsten waren diese Frauen ohne Versorgung und sie waren eigentlich die, die etwas brauchten, nicht die etwas gaben. Aber sie gibt das Kleine, das, was alles ist. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, dass dieses Geben eine ganz andere Kategorie von Geben ist, als das, was die Leute tun, die eben die großen Summen hineinlegen können. Wenn wir diese Geschichte hören und uns die Personen so vorstellen, die sehr Reichen auf der einen Seite, die in den Tempel kommen, die mit in angemessener Geste ihr großes Opfer in den Kasten legen, und auf der anderen Seite die alte Frau, die da ihre kleinen Münzen hineinlegt, so winzig, dass sie noch nicht mal ein richtiges Geräusch machen. Man kann ja mal fragen, mit wem identifiziert man sich da in so einer Geschichte? Und es sind ja im Grunde die Extreme, die geschildert werden. Einerseits die, die aus ihrem Überfluss geben, andererseits die Frau, die alles gibt, was sie hat, und es ist im Grunde nichts, was sie geben kann. Man könnte fragen, wer sind wir denn? Die, die aus dem Überfluss geben, die, die wenig haben. Wie blicken wir auf das, was wir haben? Eher so, dass man auf das, was man hat, schaut und sagt, wir sind reich beschenkt, wir können teilen. Oder müssen wir eher rechnen? Ich glaube, keiner von uns hat dieses jeweilige ganze Extrem. Und je nachdem, worum es geht, sind wir mal die mit viel und mal die mit eher wenig. Und es ist auch immer eine Frage der Relation. Also als Elke und Jörg jetzt am Donnerstag erzählt haben von Malawi, dann habe ich auch so gedacht, wie reich sind wir? Wir wissen das gar nicht. Das sind ja immer so auch die Relationen, mit denen man konfrontiert wird. Und wenn man so schaut auf andere Leute leben und merkt, es ist auch eine Frage des Vergleichs. Aber vergleichen sollen wir uns ja nicht. Die Geschichte erzählt von Geld, aber sie erzählt viel mehr als von Geld. Und dann wird es viel leichter, uns zu fragen, wo wir eigentlich stehen. Die Geschichte fragt uns, was wir Gott opfern können. Was können wir Gott geben? Was können wir ihm schenken? Was möchten wir ihm geben, schenken? Ja, vielleicht sogar opfern. Die Bibel kennt ganz verschiedene Arten des Opfers. Es geht nicht nur ums Geld. Im Psalm 50 heißt es, wer Dank opfert, der preist mich. Also wenn es nicht nur ums Geld geht, dann geht es auch darum, ja, was gebe ich Gott? Gebe ich meinen ehrlichen Dank, mein von Herzen kommendes Lob? Das kann manchmal viel mehr wert sein als ein Geldschein oder ein Geldstück. Oder dass ich das Gute, was Gott mir ins Leben schenkt, auch zur Sprache bringe, anderen Menschen gegenüber. Die Bibel nennt das das Opfer der Lippen. Aber was heißt das eigentlich? Das heißt, denke ich, dass Gott sich freut über das, was wir Gutes über ihn reden und über das, was er uns schenkt. Auch das soll zur Sprache gebracht werden. Und nicht nur, wenn es die ganz großen Dinge sind, sondern auch im übertragenen Sinne die kleinen Münzen. Eine weitere Sache ist etwas, was wahrscheinlich noch viel wertvoller ist als Geld, nämlich die Zeit. Die Zeit ist wertvoll und sie wird immer wertvoller. Zeit ist Geld, sagt man, aber tatsächlich ist es so, dass wir jede Sekunde unseres Lebens nur einmal zur Verfügung haben. Und wenn ich einem anderen meine Lebenszeit schenke und zur Verfügung stelle und auch Gott, dann ist das viel wert. Es kann manchmal ein echtes Opfer sein, dem anderen Zeit zu schenken, Gott Zeit zur Verfügung zu stellen, der Gemeinde meine Zeit zur Verfügung zu stellen. Und natürlich geht es auch ums Geld. Der Walter ist heute nicht da, aber Walter steht für mich immer so, oder Jochem, du bist, weißt doch, wovon man spricht. Wir müssen das Gute, was Gott uns anvertraut, auch verwalten, und zwar gut verwalten. Nicht umsonst lassen wir ja unsere Körbchen rumgehen oder stellen irgendwelche Büchsen auf. Das Leben der Gemeinde kostet auch was, natürlich. Wir haben bei denen, die dabei waren, noch unsere Haushaltspläne in Erinnerung und wir merken, wir müssen sorgfältig mit den Dingen umgehen, die Gott uns schenkt und anvertraut. Und dann müssen wir uns immer wieder und dürfen uns daran erinnern, dass wir so reich sind, dass wir anderen noch geben können. Und das Schöne ist, man ist immer reich genug, um mit anderen noch zu teilen. Wir sind eine reiche Gemeinde und nicht nur, weil wir Geld haben, sondern auch, weil wir das, was wir haben, teilen. Und das ist wichtig. Wir gehören zu denen, die teilen können, auch wenn wir nicht gerade im Geld schwimmen, wobei das auch immer eine Frage der Relation ist. Was können wir Gott noch geben, außer dem Dank, der Zeit, dem Geld? Ich glaube, es ist eine ganz grundsätzliche Frage. Vielleicht etwas, was wir mit dem Begriff Hingabe bezeichnen können. Also Gott etwas geben, was ich ihm anvertrauen möchte. Dass ich mich selber vielleicht nicht ganz so wichtig nehme und schaue, Gott, wo willst du mich eigentlich hinsenden? Zu wem soll ich gehen? Mit wem soll ich sprechen? Dass ich den anderen sehe, aufmerksam bin. Die ganz einfachen Dinge, dass ich ein offenes Ohr habe, freundlich bin und wer die Gabe dazu hat, Gastfreundschaft üben. Mich mit meiner Person hineinzugeben und Gott anzuvertrauen und zu sagen, mach etwas mit dem, was du mir geschenkt hast, mag es viel sein oder wenig. Und wie viel oder wenig wir haben oder sind, ist ja oft eine Frage der Relation. Und manchmal sind wir reich in einer Weise, die andere viel deutlicher sehen als wir selbst. Nun hat diese arme Frau diese zwei winzigen Geldstücke da hineingetan. Das war alles, was sie hatte. Und das konnte sie geben oder sie hätte gar nichts geben können, aber sie gab es. Das Geld, was sie da hineingelegt hat, rechnet sich überhaupt nicht. Es macht den Tempel nicht reicher. Man kann sich davon nichts kaufen. Es kann auch keinem Armen davon geholfen werden. Es ist viel zu wenig und genau genommen hätte man vielleicht gesagt, lass es mal stecken. Du hast das Nötige. Aber sie tut es hinein und sie vertraut Gott an, was sie hat. Und ich finde, das ist ein sehr würdiges Handeln. Gott das anzuvertrauen, was eigentlich nichts zählt, und es ihm trotzdem zu geben mit dem Vertrauen, du machst was damit. Bei dir ist es besser aufgehoben als bei mir. Gott etwas geben und wissen, er versorgt mich. Ich kann ihm vertrauen, vielleicht muss ich ihm auch vertrauen, aber ich finde, die Frau beweist eine unheimlich große Würde. Und dieses Opfer ist auch wie ein Gebet, zu zeigen, Gott, hier ist alles, was ich habe und du sollst es haben, mach was damit. Aber es ist auch ein Zeugnis. Jemand, der sagt, es ist eigentlich, was ich habe, zählt nichts. Und dennoch will ich es Gott geben, genauso wie die anderen, die von dem Vielen geben können, was sie haben und es bewirkt etwas Gutes. Und meines, was eigentlich nicht zählt, bewirkt auch etwas Gutes, wenn Gott es hat. Gott verlangt ja gar nicht, dass wir alles geben, was wir haben. Ich glaube nicht, dass Jesus mit dieser Lehrstunde seinen Jüngern das sagen will, dass wir alles geben sollen, was wir haben. Diese Frau ist in einer ganz besonderen Situation. Aber die Geschichte lenkt uns auf das Geben und auf das Wie unseres Gebens. Gott hat uns beschenkt mit den Dingen, die wir haben und wir sollen auch nicht alles weggeben, sondern wir sollen damit versorgt sein und wir sollen uns auch an unserem Leben erfreuen und an dem, was wir haben. Und jeder von uns wird selber entscheiden müssen und auch dürfen, wie viel er Gott zur Verfügung stellt. Nicht nur vom Geld, auch von seiner Zeit, von allem anderen. Und wir dürfen bei all dem wissen, und das ist auch wichtig, dass wir Gott nichts abzukaufen brauchen. Wir müssen ihm nicht bezahlen für das Gute, was wir bekommen. Wir müssen es auch nicht zurückgeben. Er gibt es uns in erster Linie, damit wir es haben. Bezahlen brauchen wir Gott gegenüber nichts. Wenn einer überhaupt irgendwas bezahlt hat, dann ist es Jesus Christus selbst. Und er hat alles bezahlt. Die Frau legt ihr ganzes Leben mit dem, was sie da hat. Und es ist so wenig, dass man es wirklich, man kann es ganz schlecht beschreiben, wie wenig das eigentlich ist, weil wir zu so wenigem fast gar kein Verhältnis haben. Also irgendwas, was nichts zählt, das legt sie Gott in seine Hände. Diese Begebenheit erzählt davon, wie wir umgehen können mit dem Mangel. Und ich sagte vorhin, wir sind eine reiche Gemeinde und wahrscheinlich, wenn wir uns so umgucken, sind wir eher reichere Leute als ärmere. Aber Mangel kennen wir auch, sowohl als einzelne Menschen als auch als Gemeinde. was die Witwe gibt, ist nichts wert. Ich sagte es schon, weder für den Tempel noch für irgendjemand anderen. Man könnte auch sagen, wenn es nichts wert ist, dann ist es ja ganz einfach, das Wenige wegzugeben. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Der Text, die Begebenheit wirft Fragen auf. Ist es denn so leicht, etwas zu geben, wenn man nichts zu verlieren? Ich glaube eher nicht. Es ist ja auch eine Frage der Sicherheit, die man da hat. Die letzten Sicherheiten Gott anzuvertrauen, das ist ein ganz besonderer Schritt. Und es ist ein anderes Geben als das derer, die nach Hause gehen und noch ihre Sicherheiten haben. Der Text wirft aber auch noch mehr Fragen auf, die tiefer gehen als nur nach der Frage nach dem Geld und nach den Sicherheiten. Was ist denn, wenn wir in manchen Hinsichten solche sind, die wirklich wenig haben? Oder es wird immer weniger. Was kann denn Gott aus dem machen, was wir ihm geben? Und wir nehmen vielleicht an, dass das nichts wert ist, aber wir geben es ihm trotzdem. Was kann denn Gott aus dem machen? Jesus sagt seinen Jüngern auch indirekt, dass Gott ja ganz andere Maßstäbe hat. Gottes Maßstäbe und Gottes Möglichkeiten sind nicht die menschlichen. Er schafft neue Maßstäbe. Diese Frage, also was kann Gott aus dem machen, was ich ihm zur Verfügung stellen kann, diese Frage kann man sich als einzelner Mensch stellen, wir können sie uns aber auch als Gemeinde stellen. Und ob man selbst einer der Reichen ist, der im Überfluss lebt, oder einer derjenigen, der am Ende alles Gott anvertrauen muss, die Frage also am Ende, bin ich reich, bin ich arm, auch die Frage kann man sich ja stellen als Einzelner und auch als Gemeinde. Bin ich reich? Bin ich arm? In welcher Hinsicht habe ich Überfluss, aber in welcher Hinsicht habe ich auch Mangel? Und ich erinnere, es geht nicht ums Geld oder fast nicht ums Geld, ausschließlich. Es geht auch um alles andere. Natürlich ums Geld, aber auch um die Zeit, um die Bereitschaft, um unsere Liebe, unser Dank, unser Vertrauen, unseren Glauben. Und der Text fragt, was investieren wir? Als einzelne Menschen, und ich mache immer den Bogen auch als Gemeinde. Was investieren wir und was glauben wir, was Gott mit unseren Investitionen anfangen kann? Also welche Lektion lernen wir Jünger, die mit Jesus zusammen da in unsere Opferkästen hineingucken, in unsere Kollektenkörbchen, in denen wir Geld sammeln, aber auch in denen alles andere liegt? Wer arm ist und wer reich ist, ist ja sehr relativ. Und Gottes Maßstäbe sind nicht unsere. Es gilt bei Gott nicht, viel hilft viel. Weder viel Geld hilft viel, noch viel Zeit hilft viel, noch viel Aktionen helfen viel. Es geht nicht um das, was gegeben wird, sondern darum, wie und warum. Die Witwe, die jeder übersieht und die nichts zu geben hat, bekommt, weil Jesus sie wahrnimmt und sieht, eine neue Würde. Sie gibt alles. Alles geben ist viel mehr, als sich die anderen alle vorstellen kann. Der Text wirft Fragen auf, aber ich fand, der Text stellt auch Behauptungen auf. Zum Beispiel ist es nicht auszudenken, was Gott tun kann, wenn Menschen das Wenige, was sie haben, Gott anvertrauen, samt der Bereitschaft, dass er damit macht, was er will. Und das muss man erst mal rauskriegen. Was will er damit? Aber es ist nicht auszudenken, was Gott dann machen kann, wenn Menschen ihm das Wenige, was sie haben, geben mit der Bereitschaft, mach du damit, was du willst. Darauf will ich mich einlassen. Und ich finde, das ist wirklich mutmachend. Das macht Mut. Für Menschen, die Gott nur noch sehr wenig anvertrauen können, nur noch wenig geben können. Und wie gesagt, es geht nicht ums Geld. Es wäre so einfach, wenn es nur ums Geld ginge. Aber manchmal können wir Gott auch nur sehr wenig von unserer Zeit noch anbieten. Oder wir können Gott nur noch sehr wenig von unserem Vertrauen anbieten. Oder vielleicht haben wir einen Glauben, der zu Zeiten so winzig ist, dass er nicht mehr auszumachen ist und der macht fast kein Geräusch mehr, weil er so klein ist. Und dann behauptet der Text, gib ihm alles, was du hast. Mach das. Gib ihm, was du hast. Das ist sehr viel. Was du hast, ist sehr viel. Viel mehr, als die anderen geben können, die in welcher Beziehung auch immer reicher sind als du. Der Text stellt Behauptungen auf und ich finde, diese Behauptungen sind mutmachend, auch für uns als Gemeinde. Denn auch für eine Gemeinde gilt, es ist nicht auszudenken, was Gott machen kann, wenn wir das, was immer weniger wird, ihm anvertrauen und die Bereitschaft haben, dass er damit macht, was er will. Und das muss man erstmal herausfinden, was er will. Also was kann er machen mit der immer weniger werdenden Kraft und mit der nachlassenden Begeisterung, mit den kleiner werdenden Zahlen, mit den wenigen, die immer mehr machen? Was kann er damit machen, wenn wir ihm das anvertrauen und sagen, so jetzt mach du damit, was du willst? Gott hat andere Maßstäbe. Ja, es ist schön, wenn man als einzelner Mensch, auch als Gemeinde, Zeiten hat, wo man aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist wunderbar. Wenn man viel Geld hat, viele engagierte Menschen, viele gute Ideen, viele Kräfte. Aber für Gott ist es genauso einfach oder schwer, etwas zu tun mit dem Mangel. Für uns ist das nicht genauso einfach, für Gott schon, weil Gottes Maßstäbe sind nicht unsere. Und Gottes Möglichkeiten sind so unbegrenzt, dass es für ihn keinen Unterschied macht, ob wir viel einbringen können oder wenig, ob wir viele sind oder wenig. Für Gott ist es dasselbe. Der entscheidende Fakt ist, ihm das, was da ist, anzuvertrauen. Die Witwe hatte, wenn man so will, eine eigene Art von Reichtum, die außer ihr keiner hatte. Und auch du als einzelner Mensch vor Gott hast deine Art von Gabe, die außer dir keiner hat. Kannst du dir das vorstellen? Dem muss man ja manchmal etwas nachfragen. Wo ist das eigentlich da in dem ganzen Mangel? Wo ist denn das Einzigartige, was ich habe, was kein anderer hat? Auch unsere Gemeinde hat eine eigene Art von Begabung, die außer ihr keiner hat und die gilt es zu würdigen. Können wir uns das vorstellen? Und auch dem gilt es ja nachzuhören. Wo ist das eigentlich vergraben? Wo ist das? Was die Witwe beitrug, zählte nichts, also monetär. Aber ihr Vertrauen zu Gott war unendlich groß. Und der Text erinnert uns daran, Gottes Maßstäbe sind nicht unsere. Er macht neue Maßstäbe. Also als einzelner Mensch können wir uns daran erinnern und müssen uns daran erinnern, jeder von uns, du und ich, wir sind wertvoll. Was heißt das? Wir sind voller Wert. Und was würde der Welt nicht alles fehlen, wenn du und ich nicht da wären? Alle diese Werte würden fehlen. Auch wenn du denkst, es wäre sehr wenig und es würde gar keinem auffallen, das stimmt nicht. Und auch wir als Gemeinde, wir sind wertvoll, wir sind voller Werte. Was würde denn unserer Stadt Siegen fehlen, wenn wir nicht mehr da wären? Ich glaube, eine ganze Menge. Darüber sollten wir mal nachdenken. Dem sollten wir vor Gottes Ohren mal nachhören. Die arme Witwe ging erleichtert nach Hause. Ihr Geld loszuwerden war nicht schwer. Es hat ja ohnehin nicht viel gewogen. Aber sie ging, denke ich, erleichtert nach Hause, weil sie Gott alles anvertraut hat und nun muss sie nicht mehr rechnen. Kann sie auch gar nicht mehr. Alles, was sie hatte, ist jetzt bei ihm. Und wer könnte reicher sein als jemand, der nicht mehr rechnen muss, weil er Gott alles anvertraut? Amen.